Deutschlandfunk Kontrovers.
Die Gesellschaft ist polarisiert und die politische Auseinandersetzung wird immer rüder. Zu Häme und Hassmails kommen handfeste Drohungen, machen Empörung und Skandalisierung konstruktive Debatten überhaupt noch möglich? Vergiftet die AfD das Klima oder kann man nicht mehr sagen, was man denkt? Ist der Zusammenhalt der Gesellschaft ernsthaft gefährdet? Und sind es die sozialen Medien, die diese Entwicklung befeuern? Beschimpfen, bedrohen, ausgrenzen, wie tief ist Deutschland gespalten? Das ist heute unser Thema in Kontrovers mit Martin Sagatta am Mikrofon und drei Gästen, die da ganz einschlägige Erfahrungen haben. Ruprecht Polenz ist uns aus Wuppertal zugeschaltet, der ehemalige Generalsekretär der CDU, der wie kaum jemand in seiner Partei in den sozialen Medien aktiv ist, sodass ihn die Taz schon als Twitter-Gott der CDU bezeichnet hat. Politisch gehört er zu den Unterstützern der Union der Mitte, ein Netzwerk, das der Politik von Kanzlerin Merkel und der CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer nahesteht. Er warnt vor einem Rechtsruck der Union und hebt sich damit auch von der Werteunion ab. Guten Morgen, Herr Polenz.
Einen schönen guten Morgen aus Münster.
Politisch hebt sich Ruprecht Polenz auch ganz fundamental von seiner früheren Parteifreundin Erika Steinbach ab, die, wenn ich recht informiert bin, 27 Jahre lang für die CDU im Bundestag war und dann im Streit um die Flüchtlingspolitik von Angela Merkel aus der Union ausgetreten ist. Sie ist jetzt Vorsitzende der AfD-nahen Desiderius Erasmus-Stiftung und ist ebenfalls in den sozialen Medien höchst aktiv, hat zum Beispiel fast 90.000 Follower auf Twitter. Und sie hat ein schweres Jahr hinter sich, nachdem ihr nicht nur der frühere CDU-Generalsekretär Peter Tauber eine Mitschuld an der Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke im Sommer gegeben hat. Darauf kommen wir sicher in dieser Sendung dann auch noch zu sprechen. Erika Steinbach ist uns jetzt aus Frankfurt zugeschaltet. Hallo Frau Steinbach.
Einen schönen guten Morgen.
Und dann freue ich mich, dass der Psychologe Stefan Grünewald bei mir hier im Studio ist, der Gründer und Geschäftsführer des Markt- und Medienforschungsinstituts Rheingold, der sich mit dem Auseinanderdriften der Gesellschaft beschäftigt, den die FAZ als den Psychologen der Nation bezeichnet hat und dessen jüngstes Buch den Titel trägt »Wie tickt Deutschland? Psychologie einer aufgewühlten Gesellschaft«. Herr Grünewald, schön, dass Sie mit dabei sind.
Ja, guten Morgen.
Gefragt sind, wie immer bei Kontrovers, Sie natürlich auch als Hörerin oder Hörer, wie immer unter unserer kostenfreien Telefonnummer 00800 44644464. Ich wiederhole nochmal 00800 44644464 oder schicken Sie uns eine E-Mail dann an kontrovers@deutschlandfunk.de. Und damit wollen wir die Diskussion jetzt auch beginnen mit den ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben zur Frage: Beschimpfen, bedrohen, ausgrenzen, wie tief ist Deutschland gespalten?
Klaus Hochscheid, Bad Bergzabern. Die Gesprächs- und Diskussionskultur hat sich in Deutschland sehr stark gewandelt. Das aktive Zuhören und ein rein sachlich geführter Diskurs sind oftmals überhaupt nicht mehr möglich. Reizthemen wie Migration, Asylbetrug, Messerattacken, sichere Grenzen, konsequente Abschiebungen bieten die Grundlage auch für handfeste und gewalttätige Konflikte. Eine Lösung ist leider nicht in Sichtweite.
Schneider aus Berlin. Und zwar finde ich es ganz schlimm eigentlich, dass Politiker oder auch überhaupt Leute, die sich offen bekennen zu einer anderen Meinung, beschimpft werden und das teilweise sogar in den Kirchengemeinden und dass man sich darüber amüsiert, wenn denen also Missgeschicke passiert.
Ja, ich würde die Frage anders stellen. Haben wir in Deutschland überhaupt noch Werte? Und wenn wir in die Medien schauen, Facebook und so weiter, dann sehen Sie ja, wie geschimpft und ausgegrenzt wird, wie beleidigt wird.
Soweit die Ersten, die sich heute Morgen schon bei uns gemeldet haben, auf dem Anrufbeantworter. Ergänzen will ich das heute, was ich jetzt schon vor den Sendungen auf den Twitter-Accounts von Erika Steinbach und Ruprecht Polenz gelesen habe zu dieser Sendung. Auf dem Account von Ruprecht Polenz mit seinen mehr als 30.000 Followern etwa wird Erika Steinbach als braune Nuss beschimpft, als Rechtsextremistin, mit der man nicht reden sollte. Das wird auch auf unserem Twitter-Account heute zur Sendung gefordert. Und umgekehrt wird Ruprecht Polenz auf dem Account Account von Frau Steinbach als linksextrem beschimpft, als notorischer Lügner und Verharmloser, der nur Mist rede, so ist dort zu lesen. Herr Polenz, solche Beschimpfungen über sich ergehen zu lassen, ist das der Preis, wenn man in den sozialen Netzwerken so aktiv ist wie Sie? Oder warum tun Sie sich das an?
Nun, ich bin deshalb auf den sozialen Netzwerken Twitter und Facebook unterwegs, weil ich gerne diskutiere, weil es die Möglichkeit gibt, mit vielen Menschen zu diskutieren, mehr als man in Versammlungen erreichen kann. Und sicherlich ist es so, dass in der Anonymität des Internets manches gesagt wird, was man in einer Versammlung sich wahrscheinlich nicht trauen würde, sozusagen. Damit muss man leben und man kann ja auch über diese Beleidigung schnell hinwegscrollen. Also man darf sich davon nicht zu sehr irritieren lassen. Solange man selber sachlich bleibt, niemanden beleidigt, glaube ich, ist das in Ordnung.
Und Sie haben da auch keine Berührungsängste. Also einige Ihrer Follower raten Ihnen ja, was auch auf unserem Internet, auf unserem Twitter-Account gefordert wird, mit Erika Steinbach zum Beispiel erst gar nicht zu reden.
Na, ich bin vor allen Dingen Ihrer Einladung zu diesem Gespräch gefolgt, weil ich denke, dass es ein wichtiges Thema ist. Ist unser Land tatsächlich gespalten? Wenn ja, wie oft und in welche Teile? Oder sind wir nicht doch eher ein Land, was eine doch ziemlich breite Grundüberzeugung hat? Darüber, denke ich, ist es interessant zu reden und deshalb bin ich hier.
Und da haben Sie auch kein Problem, mit der AfD zu reden. Würden Sie mit AfD-Politikern, mit aktiven AfD-Politikern, mit Herrn Gauland, mit Frau Weidel genauso reden, die Frage?
Es kommt immer auf sozusagen das Setting an. Ich habe hier das Setting nicht bestimmt. Ich bin eingeladen worden, ich bin gekommen. Ich bin allerdings durchaus der Meinung, dass es wichtig ist, deutlich zu machen, dass die AfD nicht eine Partei ist wie jede andere, sondern dass sie sich mit ihrer völkisch-nationalistischen Positionierung gegen alle anderen Parteien positioniert. Das ist ja auch ihr Narrativ und damit erzeugt sie eine Spaltung in unserer Gesellschaft, die unserem Staat nicht gut tut.
Frau Steinbach, umgekehrt, wenn Sie jetzt auf dem Account von Herrn Polenz als braune Nuss und als Hetzerin beschimpft werden, prallt das an einem ab oder gehört das zum Geschäft, wenn man Vorsitzende einer AfD-nahen Stiftung ist?
Wer sich in den sozialen Medien tummelt, muss damit leben. Also meine allererste Erfahrung war 2011, da habe ich mich entschlossen, bei Facebook mitzumachen, habe meinen ersten Post abgesetzt, freundlich begrüßt und freue mich, dass ich jetzt mit Ihnen diskutieren kann. Das hatte einen Shitstorm zur Folge mit Hunderten von Beleidigungen, wie ich mich wagen könne, überhaupt auf Facebook mitzumachen. Das Gleiche passierte bei Twitter. Da darf man sich nicht daran stören. Das ist einfach so. Das war also schon 2011. Da war ich noch Mitglied des CDU-Bundesvorstandes und des CDU-Fraktionsvorstandes. Heute bin ich ja parteilos, stehe eher der AfD nahe. Aber vor dem Hintergrund, dass das gar keine Rolle spielen darf. Man muss damit leben und man muss versuchen, sachlich damit umzugehen. Was man versuchen sollte, und da liegt wahrscheinlich auch bei uns in der Rechtspflege etwas im Argen, wenn wirklich Beleidigungen ausgesprochen werden, die strafbar sind. Wenn jemand mir schreibt, kinderlose Nazi-Schlampe will schlau erscheinen und die Strafanzeige wird entgegengenommen und das Gericht stellt es ein und sagt, es gibt keinen Grund, dagegen vorzugehen. Ich glaube, da kann man mit den heutigen Mitteln, die wir haben, sehr vieles machen, aber man muss mit anderen Meinungen umgehen. Und im Grunde genommen, Beleidigungen muss man sich nicht antun. Man kann das sperren, man kann es anzeigen. Aber auf der anderen Seite sollte man eine breite Meinungsvielfalt zulassen. Dafür haben wir den Artikel 5 des Grundgesetzes, der die Meinungsfreiheit schützt. Zu sagen, also darf man mit dem Vertreter dieser oder jener Partei sprechen, dann ist es absolut nicht im Sinne einer Demokratie. Man muss mit jedem sprechen. Man soll Gedanken austauschen, Meinungen austauschen. Das ist das A und O einer demokratischen Kultur.
Wie ist das auf Ihrem Account, wenn ich das fragen darf? Also ich habe das gesehen, Sie haben auf Twitter beispielsweise fast 87.000, glaube ich, sind es, also fast 90.000 Follower. Sind das Menschen, die ihre Meinungen teilen? Wir reden ja da oft von Echokammern. Da sind ja auch viele Beleidigungen dabei. Oder sind das Menschen, die Ihrem Account folgen, um Sie da entsprechend zu kritisieren und zu beschimpfen?
Ja, mancher versucht einfach zu herauszulocken und ein bisschen zu polarisieren. Es sind sowohl Beleidigender dabei und es sind viele dabei. Da kann man gar nicht orten, aus welcher Ecke die kommen, ob das Boots sind, also wo dann ein Follower dabei ist oder null. Also das ist das tägliche Leben bei Twitter und bei Facebook. Also wer sich darüber beklagt, der soll rausgehen, dann darf er da nicht mitmachen.
Stefan Grünewald vom Institut Rheingold. Sie beschäftigen sich ja damit, haben ein Buch dazu geschrieben, wie tickt Deutschland, die aufgewühlte Gesellschaft. Diese Beschuldigung, dieser rüde Ton, der da jetzt gleich zur Sprache kam, da auch über diese Accounts, jetzt auch im Vorfeld unserer Sendung. Ist es das, was Sie auch in Ihrem Buch beschreiben? Oder wie wirkt das jetzt auf Sie, dass man Herrn Polenz da gleich als Linksextremisten, als Lügner beschimpft, Frau Steinbach als braune Nuss, als Rechtsextremistin? Ist unsere Gesellschaft so geteilt?
Ja, ich glaube, wir sind in eine seltsame Entwicklung reingeraten. Einerseits, glaube ich, ist das Meinungsspektrum so breit, wie es nie war. Es kann und es wird auch alles gesagt, bis zur Diffamierung, bis zur fiesesten Beleidigung. Andererseits haben 63% der Menschen das Gefühl, man darf in Deutschland nicht die Meinung sagen. Und ich glaube, was da passiert ist in den letzten 10 Jahren, ist, dass wir mehr und mehr unsere zivilisierte Streitkultur verloren hatten. Also ich glaube, in früheren Zeiten, ich weiß das noch so in meiner Jugend, in den 70er Jahren, gab es so einen Streitrahmen. Das kann man sich vorstellen wie einen Boxring. Es gab, sagen wir, die beiden großen Volksparteien, die konträre Positionen hatten, gleichzeitig aber auch charismatische Streiter für diese Positionen. Und es gab einen öffentlichen Rahmen, in dem dieser Disput stattfand. Und die Zuschauer konnten, wenn sie den Streit hinzusahen, verstehen, wie die jeweilige Position aussah. Das heißt, wer streitet, wer dann auch zuhört und zuschaut, macht einen Perspektivwechsel durch. Und dieser Perspektivwechsel führt dazu, dass man auch den anderen, dessen Position man vielleicht gar nicht teilt, versteht. Streit ist immer sozusagen ein Befriedungsmomentum. Jetzt sind wir aber in den letzten 10, 15 Jahren in eine Entwicklung geraten, dass die klaren Positionen sich mehr und mehr aufgelöst haben. Wir haben, sagen wir, in der Mitte der Gesellschaft eher so das großkoalitionäre Diktum gehabt. Alles ist alternativlos. Manche waren auch froh, spätestens nach 89, als der Systemwiderstreit weg war, dass wir jetzt im Grunde genommen uns nicht mehr streiten mussten. Wir haben alles an Mutter Merkel delegiert, die soll es richten. Das heißt, wir sind lange in eine Phase geraten, wo wir uns politisch nicht mehr engagiert haben, wo wir nicht mehr klar eine Position aufgesucht haben. Die Kehrseite dieser politischen Bequemlichkeit war und ist eine große Orientierungslosigkeit. Also das merken wir immer, wenn wir Tiefeninterviews machen, wenn wir mit Menschen sprechen. Also viele sind auf der Suche, viele spüren auch, sie haben ihren inneren Kompass verloren. Mhm. Und diese Suchbewegung führt jetzt aus der Mitte der Gesellschaft in sehr randständige Positionen. Das heißt, was wir erleben, es gibt immer divergierendere Meinungsbiotope am rechten, am linken Rand, die aber nicht mehr aufeinander bezogen sind. Die sind unter sich, darum sprechen wir ja auch von Echokammern. Und wenn man nicht mehr aufeinander bezogen ist, dann führt das zu einer Radikalisierung der eigenen Position. Man wird immer kühner, immer extremistischer und man macht dann die seltsame Erfahrung, was man sagt. Und wenn man nur ein Jota von der extremen Position des eigenen Lagers, der eigenen Wagenburg abweicht, wird man von allen Seiten beschossen. Von den eigenen Leuten wie auch von den fremden Leuten. Mhm. Das heißt, wir haben im Moment eine Fülle von Wagenburgen, die sich extremisieren, die im Grunde genommen, wenn sie nicht komplett linientreu sind, merken, da wird ein Shitstorm nach dem anderen auf sie abgefeuert.
Darüber sprechen wir, Frau Steinbach, darüber sprechen wir bestimmt im Lauf der Sendung noch, was man da unter Umständen nicht mehr sagen darf, wo man gleich diese Proteste auslöst. Ich will aber zu Beginn der Sendung, weil auch viele Hörer das offenbar bewegt, gleich doch noch den Fall ansprechen, der vor allem ja Sie in diesem Jahr unter Umständen auch schwer getroffen hat, wo Sie eine Rolle gespielt haben, über die wir in dieser Sendung unbedingt reden müssen. Also Sie haben ja im Frühjahr einen Link geteilt zu 3 Jahre alten Aussagen von Walter Lübcke zur Flüchtlingspolitik und damit die Stimmung mit angeheizt gegen den Kasseler Regierungspräsidenten, der dann im Sommer offenbar von einem Rechtsextremisten ermordet worden ist. Da gibt Ihnen jetzt der frühere Generalsekretär Peter Tauber deshalb eine Mitschuld an dem Mord. Das weisen Sie zurück, das haben Sie auch in unserem Programm schon zurückgewiesen. Aber jetzt, wir sind am Jahresende, Weihnachten steht bevor. So im Rückblick, bedauern Sie das?
Nein, Ich habe eine politische Meinung und wenn ich etwas für falsch halte, dann sage ich das auch. Und das kann natürlich nicht beinhalten, dass irgendetwas einen Mord rechtfertigt. Wenn ich heute die Kanzlerin kritisiere, die ich menschlich sehr sympathisch finde, aber selbst wenn es meine Schwester wäre, würde ich sie wegen ihrer politischen Aktivitäten kritisieren, bin ich nicht daran schuld, wenn ich vergleiche, was sie vor ihrer Kanzlerschaft gesagt hat und heute sagt. Und wenn sie dann von irgendeinem Terroristen umgebracht wird. Die Meinung muss man sagen können, ohne dass dann am Ende eine Zuweisung gemacht wird, weil sie die und die Meinung oder den oder jenigen kritisiert haben.
Darf ich da noch eine Nachfrage stellen? Ja. Kritisiert wird ja, dass nachdem Sie da diese alten Äußerungen von Walter Lübcke nochmal aufgegriffen haben, da wohl einen Link auch gepostet, dass es dann auch auf Ihrem Account Drohungen gegen Lübcke gegeben hat, bis hin, glaube ich, zu Morddrohungen von Ihren Followern. Und Sie haben dann nichts dagegen unternommen. Das ist der Vorwurf, der im Raum steht.
Ja, also ich kann nicht immer alles kontrollieren, weil wenn man so viele Follower hat und es gibt auch Phasen im Leben, da ist man dazu nicht unbedingt in der Lage. Aber dafür stehe ich nicht gerade. Jeder ist für seine Meinung und für seine Äußerung selbst und persönlich zuständig. Dafür übernehme ich keine Verantwortung.
Herr Polenz, teilen Sie das, dass man das nicht mehr, dass man das, Sie haben auch an die oder über 30.000 Follower, dass man da nicht mehr alles kontrollieren kann? Haben Sie dafür Verständnis?
Also zunächst einmal hat ja jeder für das, auch was er sagt, eine Verantwortung. Und deshalb muss man sich bei der Sprache, die man gebraucht, darum bemühen, dass sie nicht missverstanden werden kann, dass sie nicht sozusagen Hass stimuliert. Deshalb sind wir ja auch gegen Hassreden im Internet, weil wir wissen, dass daraus auch Handlungen folgen können. Und diese Verantwortung, der muss man gerecht werden. Und die Zusammenhänge zwischen rechtsradikaler Sprache und rechtsradikaler Gewalt sind ja nun auch erforscht. Und man muss nicht nur die Manifeste von Breivik oder dem Christchurch-Attentäter sich anschauen. Das sind alles auch mit Bezügen auf Diskussionen im Internet, die eben verrohen, wenn man nicht auf die Sprache achtet und wenn man vor allen Dingen sich nicht einer Haltung befleißigt, die Ausgrenzungen vermeidet und nicht Ausgrenzungen fordert und stimuliert. Das ist der Vorwurf, der gemacht wird. Und natürlich hat Herr Tauber nicht gemeint, dass es da jetzt sozusagen eine quasi juristisch persönliche Mitverantwortung gäbe. Aber er hat darauf aufmerksam gemacht, dass es Zusammenhänge gibt zwischen an den Pranger stellen und dann jemanden auch gewaltsam angreifen, den ein anderer an den Pranger gestellt hat.
Also wer heute die Bundeskanzlerin kritisiert, mit Recht kritisiert oder
sagt, wir reden von Herrn Lübcke, Frau Steinmann.
Nein, Entschuldigung, das geht um die Grundlage, wenn ich jemanden politisch kritisiere.
Es geht um einen ganz konkreten Fall.
Ja, der ganz konkrete Fall, das ist Alltag. Alltäglich werden Politiker
kritisiert. Zum Glück wird Herr Lübcke, ist Herr Lübcke kein Alltag. Er ist umgebracht worden.
Gott sei Dank ist das kein Alltag, das sage ich Ihnen auch.
Und das ist der Fall, um den es jetzt geht.
Das darf ich Ihnen aber mal eines sagen, wenn Sie so denken und das so klassifizieren. Im ersten Quartal dieses Jahres hat es Straftaten gegen Repräsentanten und Mandatsträger gegeben, 217 Stück. Gewaltsame Aktionen. Davon waren 114 gegen AfD-Mandatsträger gerichtet, 21 gegen die SPD. Ist dann die Art und Weise, wie die Politik mit der AfD umgeht, jetzt schuld daran,
also,
dass wir zu 114
Frau Steinbach, vielleicht kommen wir, vielleicht
nein,
kommen wir davon weg,
muss man schon sagen.
Aufzurechnen. Wir wollen ja
nein, ich rechne nicht auf. Ich sage nur, wenn man den Fall Lübcke nimmt, muss man die gesamte politische, kritische Debatte auch nehmen. Das gehört einfach dazu.
Herr Grünewald, wir haben noch nur noch 30 Sekunden bis zu den Nachrichten. Ist da Internet, sind da soziale Medien mit Followern, die man dann unter Umständen nicht mehr kontrollieren kann, so wie es uns Frau Steinbach eben geschildert hat, weil das Überhand nimmt? Ist das eine große Gefahr?
Also zumindest sind sie Wutbeschleuniger. Wir sind im Internet in einer Verfassung, wo wir im Grunde über die Sachen drüber huschen. Wir reagieren nur auf bestimmte Schlagworte und kommen dann direkt, wenn wir was nicht verstehen oder verteilen, in eine Wutbewegung. Und das, was viele dann im Grunde genommen machen, um die Wut loszuwerden, das ist so eine Art Affektmasturbation. Sie hauen da richtig einen raus und fühlen sich dann wieder mächtig.
Sie hören den Deutschlandfunk mit der Sendung Kontrovers. Heute zum Thema Beschimpfen, Bedrohen, Ausgrenzen. Wie tief ist Deutschland gespalten? Wenn Sie sich noch an der Diskussion beteiligen wollen, haben Sie die Möglichkeit, uns kostenfrei anzurufen unter der 00800 44 64 4464. Weiter geht es mit Kontrovers. Heute zum Thema Beschimpfen, Bedrohen, Ausgrenzen. Wie tief ist Deutschland gespalten? Und jetzt wollen wir erst einmal Hörerinnen und Hörer zu Wort kommen lassen. Zunächst in der Form von E-Mails, die uns erreicht haben. Da wird schon auf den Beginn unserer Sendung reagiert. Ein anonymer Hörer oder eine Hörerin schreibt uns, es sei keine Beleidigung, Frau Steinbach zu sagen, sie sei eine Rechtsextreme. Das ist eine Tatsache. Dann schreibt uns Herr Steuern, der Kampf der Linken gegen die Rechten wird immer heftiger. Mit dem Kampf gegen die wachsende Spaltung der Gesellschaft wollen die Linken, so schreibt er, also in Wirklichkeit die Spaltung verstärken. Schon vor der Sendung hat uns Herr Steul geschrieben aus Landshut. Die meisten Bürger in diesem Land haben meines Erachtens längst kapiert, dass es richtig ist, Leute politisch zu ignorieren und auszugrenzen, die weder willens noch in der Lage sind, sich in Wort und Tat vom neobraunen Dunstkreis zu distanzieren. Und Martin Witt schreibt uns, beschimpfen, bedrohen und ausgrenzen hat in unserer Gesellschaft nichts verloren, doch muss hingeschaut werden, von wo der Hass ausgeht, und dies muss klar benannt werden. Und jetzt haben wir zugeschaltet aus Nürnberg, Frau Grünwald. Guten Morgen.
Grüß Gott.
Ja, warum haben Sie uns angerufen? Guten Morgen, Frau Grünwald.
Hallo. Also, dass Politiker beschimpft und beleidigt werden, ist für mich im gewissen Maß nachvollziehbar. Es heißt aber nicht, dass ich es jetzt so machen würde oder gut finde. Aber der Grund ist folgender. Man sieht es ja oft in Interviews, wie Politiker sich mit Phrasen reagieren, keine richtigen Antworten geben, inkompetent sind, bis auf ein paar Ausnahmen. Man kommt an Politiker nicht ran. Sie machen auch viel Unsinn jetzt auch wieder, dass man Kinder zum Beispiel holen will. Ich bin auch mit der Flüchtlingspolitik nicht einverstanden. Und die haben so ein Kokon um sich herum, eine Resistenz und Resilienz. Das können sie letztlich, da fühlen sich dann manche wahrscheinlich ohnmächtig, manche Leute. Und dann fangen sie an zu beleidigen aus einer Ohnmacht heraus, um überhaupt mal diese Schale zu knacken. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite ist, ein positives Politikerbeispiel ist Karl Lauterbach. Und ich wäre gerne Beraterin
von der SPD.
Und würde sagen, befasst euch mal mit dem Gesundheitssystem, liebe SPD. Mhm. Weil die Politiker haben keine Ahnung, wir Bürger müssen ja das alles aushalten. Die Infrastruktur, Polizei, Justiz, Ärzte fehlen, Kinderkliniken machen zu. Davon ist aber ein Politiker, luxusversorgt wie er ist, nicht betroffen. Das heißt, die können sich gemütlich zurücklehnen und alle Dummheiten beschließen und ausbaden müssen es wir. Und wenn ich jünger wäre, würde ich selber noch eine Partei gründen, einfach eine Partei der Vernunft.
Frau Grünwald, jetzt haben Sie auch schon Begriffe wie Unsinn und Dummheit gebraucht. Unsinn im Zusammenhang mit den Flüchtlingsvorschlägen von den Grünen. Ich gebe es auch mal weiter, wir sammeln ein bisschen, dass Sie sich von den Politikern da eindeutigere Stellungnahmen wünschen.
Vernunft.
Da ist Herr Polenz, wenn ich das so sagen darf, eigentlich dafür bekannt. Dafür wird er gelobt von vielen im Internet, vor allem auch von Jüngeren. Ich gebe die Frage gleich mal weiter. Wir wollen aber auch noch etwas sammeln und haben noch einen Hörer in der Leitung, wenn ich das so recht sehe. Guten Morgen.
Guten Morgen, mein Name ist Viviana Weschenmoser.
Ja, grüße Sie. Hallo. Sie haben uns angerufen, um uns was mitzuteilen?
Ich würde gerne in die Diskussion noch einen anderen Aspekt mit eingeben. Die sozialen Medien als Austauschplattform, als digitale Realitäten haben unterschiedliche Zielgruppen, unterschiedliche Personenkreise, die unterschiedlich ihre verschiedenen Tools nutzen, um die Social Media eben zu gestalten. Und Hass und Hetze hat vor allen Dingen Konjunktur auf den Social-Media-Plattformen Facebook und Twitter, weniger auf Instagram. WhatsApp ist sehr separiert zu sehen. Und dabei möchte ich zu bedenken geben, dass die am stärksten wachsende Gruppe von Neuanmeldungen Personen sind bei Facebook, die über 60 sind. Sprich, das sind Menschen, die schon lange Teil der Gesellschaft sind. Vorhin war die Rede von politischer Verdrossenheit, Gemütlichkeit. Und jetzt gibt es eine wachsende Personengruppe in diesem Facebook-Social-Media-Kanal, eben mit entsprechendem Altersdurchschnitt, die dort durchaus auch diesen ganzen Bereich Hass, Hetze, Schmähen und Entwürdigen als Beteiligte führen. Ich frage mich, sprechen wir regelmäßig von jungen Menschen und Social Media und nehmen dann an, automatisch die Next Generation sind die, die so verkorkst sind, die nicht mehr ordentlich Grüß Gott sagen können? Oder sprechen wir nicht viel mehr von Leuten, die sich jetzt hinter ihren Bildschirmen verstecken und irgendwas raushauen, was so ganz lange gespielt hat? Und wenn das der Fall ist, dann brauchen wir doch eine Erwachsenensozialarbeit, die ganz weitflächig wieder dazu führt, dass wir ordentlich miteinander umgehen können.
Frau Weschenmoser, ganz vielen Dank für diesen Hinweis. Um es kurz zu klären, frage ich mal Herrn Grünewald, haben Sie da Erfahrungen, dass auch die Älteren, mich überrascht das ja so ein bisschen, ich dachte, das wäre ein Problem oder würde problematisch werden, eben durch diese Social-Media-Aktivitäten, vor allem der jüngeren Generation, dass da die Älteren schwer auch mit beteiligt sind?
Ja, bei Facebook ist es sicherlich so, dass für die jungen Leute das old-fashioned ist. Das gehört, sagen wir mal, nicht mehr zum guten Ton, da aktiv zu sein. Die sind dann wirklich auf Instagram oder auf anderen Accounts. Es geht ja bei den Jungen eher so, dass sie sehr stark im Wissen auch so eine globale Eintracht suchen. Also die Jungen ticken da schon anders als die Älteren. Was wir beobachten, dieser Verlust an klaren Positionen, der führt mitunter dann zu diesen überschießenden Reaktionen. Also die Meinungskorridore, die werden extremer, gleichzeitig aber auch viel enger. Mhm. Und es passiert ganz, ganz schnell, auch auf Facebook, dass man durch eine abweichende Äußerung, das muss nur ein Jota sein, was vom Meinungskorridor wegbewegt, dann ist man entweder Faschist oder linksgrün versiffter Spinner. Das heißt, wir sind ständig dann in diesen Beschuldigungen drin. Und die das Welt ist ja etwas, was, sagen wir, quer durch die Generationen sicherlich mit einem Schwerpunkt 40 bis 60 läuft.
Ja, Herr Polenz, Sie erfüllen da gleich zwei Kriterien. Also Sie sind auch relativ später oder in etwas fortgeschrittenem Alter, ich sage mal über 60, eingestiegen da in die Social Media. Jetzt hat Frau Grünwald, die erste Anruferin, gefordert, Politiker sollten sich da klarer ausdrücken, zugespitzter, näher an der Lebenswirklichkeit. Darf ich Sie mal fragen, als Sie CDU-Generalsekretär waren, da wurde Ihnen vorgeworfen, Sie seien zu höflich gewesen, zu diplomatisch. Jetzt formulieren Sie sehr zugespitzt und gehen, wenn man so sagen will, keinem Streit aus dem Weg, keinem politischen Streit. Hat sich da bei Ihnen auch was verändert?
Na, ich gehe eigentlich nur dem Streit nicht aus dem Weg, wo ich finde, dass sehr wichtige Fragen angesprochen sind, wo man dann eben auch gegenhalten muss oder wo man für bestimmte Positionen werben muss. Frau Grünwald hat gesagt, man komme an Politiker nicht ran. Ich glaube, dass gerade etwa Engagements wie von mir, aber auch von vielen anderen Politikern im Internet, über Twitter oder Facebook, eine hervorragende, vorher nicht mögliche Gelegenheit sind, mit Politikern ins Gespräch und in die Diskussion zu kommen. Es wird auch von vielen genutzt. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Und was das mit der Vernunft angeht, also wir haben natürlich jede Menge Dinge zu kritisieren, die in unserer Gesellschaft noch nicht in Ordnung sind, die schief laufen, wo wir uns das besser vorstellen könnten. Manchmal ist das mit dem besser vorstellen so, wie wir natürlich auch alle etwas unterschiedliche Nationalmannschaften aufstellen würden, wenn es um Fußball geht. Also man widerspricht sich dann auch in dem, was eigentlich besser wäre. Und da ist dann eben die schwierige Aufgabe der Politik, Kompromisse zu finden, Lösungen zu finden, die möglichst vielen gerecht werden. Aber ein Punkt noch, weil man es da, glaube ich, auch ganz schön deutlich machen kann. Wie diskutieren wir jetzt über den Vorschlag von Herrn Habeck, 4000 Kinder, die in einer wirklich sehr schlechten Situation auf griechischen Inseln sind, wie gehen wir damit um? Und nun kann man natürlich mit vielen Gründen sagen, also nach Deutschland sie zu holen, macht vielleicht nicht den meisten Sinn. Einfach auch, weil man sich von den Eltern trennen würde. Aber mir kommt es auf die Frage an, mit welcher Empathie sprechen wir darüber? Reden wir darüber, wie das geht uns überhaupt nichts an? Warum sind sie überhaupt dahin gekommen? Oder bemühen wir uns, wenn wir sagen, also Deutschland ist vielleicht im jetzigen Augenblick nicht das Richtige oder doch das Richtige, deutlich zu machen, dass uns die Kinder interessieren, dass wir etwas tun wollen und auch tun müssen, um deren Schicksal zu verbessern. Und solange uns dann nichts Besseres einfällt, dann habe ich auch Sympathien dafür, wenn man sagt, also wenn wir sie zu uns holen, dann geht es ihnen jedenfalls besser als im Augenblick auf den griechischen Inseln.
Darf ich da gleich Frau Steinbach fragen? Sie sind ja wegen der Flüchtlingspolitik aus der CDU ausgetreten. Das ist ein Hauptstreitpunkt, den die AfD, der Sie ja nahestehen, immer wieder vorbringt. Jetzt geht es, nehmen wir dieses konkrete Beispiel, das Herr Polenz gerade anspricht, den Vorschlag des grünen Chefs Habeck, dass der sagt den Kindern, das ist eine so schreckliche Situation, was sich da in diesen Flüchtlingslagern im Moment auf Griechenland abspielt, denen müssen wir irgendwie helfen. Das kann man ja nicht so weiter hinnehmen, Frau Steinbach. Herr Polenz hat da jetzt Empathie eingefordert für diese Kinder. Haben Sie die?
Man hat Empathie mit allen Menschen, die leiden. Das ist doch selbstverständlich. Ich war seit 2005 menschenrechtspolitische Sprecherin der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und habe mich mit dem Elend dieser Welt auseinandergesetzt. Eines muss uns klar sein. In Deutschland können wir das Gesamtelend nicht beheben. Jetzt gibt es hier Kinder, die sind notleidend. Wenn Batterien erzeugt werden, dann graben Kinder mit 6 Jahren, 7 Jahren nach Elementen, die gebraucht werden, um Elektrobatterien herzustellen. Man muss sehen, was können wir leisten, was können wir nicht leisten. Aber ich möchte noch mal auf Herrn Grünwald zurückkommen, der vorhin mit Recht daran erinnert hat, dass es eine Umfrage von Allensbach gibt, wo man nach fast 2 Drittel der Deutschen das Gefühl haben, man kann seine Meinung nicht mehr öffentlich sagen. Und dieses Gefühl ist ja nicht verkehrt. Wenn Sie sich überlegen, dass zum Beispiel gerade der Vorsitzende der Wildtierstiftung, der Fritz Fahrenholt, SPD-Politiker, seinen Job verloren hat, weil er eine andere Meinung zur Klimapolitik hat. Dass der Chef der Hessischen Filmförderung, Professor Joachim Mendig, den Vorsitz der Filmförderung verloren hat, weil er sich gestattet hat, mit Herrn Professor Jörg Meuthen zu Mittag zu essen. Das ist ja fast so wie im Dritten Reich, esst nicht mit Juden, geht nicht mit Juden. Ja. Das hat schon einen Anklang daran. Mhm. Und wenn Sie sehen, dass zum Beispiel der Maler Axel Krause, dass er seinen Vertreter verloren hat, weil politisch seine Meinung nicht genehm ist, oder dass Uwe Tellkamp geächtet wird, dass Professor Jörg Meuthen nicht an jeder Uni mehr vortragen kann oder unter schrecklichen Pressionen leidet.
Frau Steinbach, wenn Sie
das ist das elementare Thema dieser Zeit. Meinungsfreiheit und das muss man nicht mehr tun.
Da würden Ihnen ja viele gleich zustimmen. Aber muss man dann eine solche Diskussion? Nein, ich sage mal in der Sache. Ich wollte meine Nachfrage, wenn Sie noch abwarten, Herr Polenz, muss man so eine Diskussion dann befrachten mit vergleichen gleich mit der Nazi-Zeit? Da nimmt man doch genau das auf und spaltet das. Frau Steinbach, mit so etwas beenden Sie doch jede.
Mein Großvater saß als Kommunist im KZ. Da werden doch
die Argumente nicht mehr ernst genommen.
Mein Großvater saß im KZ als Kommunist.
Frau Schröder, die am Telefon ist. Ich entschuldige mich, dass es noch einen Moment dauert. Aber Herr Polenz, Sie wollten jetzt noch mal sagen, warum Sie da ausdrücklich nicht zustimmen wollen. Ja?
Also man kann natürlich in Deutschland seine Meinung sagen, aber man kann sie nicht ohne Widerspruch sagen. Man wird kritisiert.
Man kann auch seinen Job dabei verlieren.
Also wenn Sie haben gesagt, Herr Tellkamp würde geächtet. Also Herr Tellkamp wird kritisiert, er kann weiter veröffentlichen, er publiziert, er hält Vorträge, er kriegt Widerspruch. Das ist doch was anderes als Ächten.
Ja, und Leute, die ihren Job verloren haben,
bei Herrn Fahrenholt ist es wohl so, dass er seine Position zum Klimawandel auf dem Briefbogen einer Stiftung geschrieben hat. Und die Stiftung hat gesagt, wir wollen uns dafür nicht in Anspruch nehmen lassen. Das ist etwas anderes.
Wenn Professor Fahrenholt
seine Meinung gesagt hätte, hätte er seinen Job wahrscheinlich noch.
Der Herr Professor Mendig hat ein normales Mittagessen eingenommen mit jemandem. Hätte er sich mit Gregor Gysi zum Speisen zusammengefunden, hätte nicht ein Hahn danach gekriegt. Jetzt hat er mit Jörg Meuthen gegessen. Und das ist natürlich ein Verbrechen, da muss er seinen Job loswerden.
Es ist erst einmal so, dass es da um die Filmförderung ging. Und die freie
Sie finden das
die freie,
also gut, wenn
nein,
jemand wegen seiner
ich will gerade mal erklären, ich erkläre erstmal nur, wie der Hintergrund bei Herrn Mendig war.
Ich weiß, Sie entschuldigen das.
Nein, jetzt lassen Sie mich das doch eben sagen.
Ja, dann sagen Sie.
Nach diesem Gespräch gab es eine große Unruhe in der Filmwirtschaft, nicht nur in Hessen, sondern in Deutschland, weil man eben die Sorge hatte, dass die AfD mit ihrer Vorstellung von Kulturpolitik und kultureller Freiheit jetzt sozusagen auf die Filmförderung zugreifen wolle. Und da die Filmförderung staatlicherseits nur funktioniert, wenn sie das Vertrauen der Filmschaffenden hat, musste Hessen damit umgehen, dass 350 Regisseure sagten, mit dem Herrn Mendig wollen wir eigentlich nicht mehr zusammenarbeiten. Das ist der Hintergrund. Und jetzt kann man lange darüber diskutieren, ob die Regisseure alle völlig unbegründet nervös geworden sind oder ob es dafür Gründe gibt. Das ist der sachliche Hintergrund zu diesem Fall.
Können wir da einen Punkt machen? Zwischen, wenn er mit Herrn Gysi gespeist hätte, dann hätte man die Sorge gehabt, es wird zu sehr nach links außen in Richtung Sozialismus.
Frau Steinbach, können wir da einen Punkt machen?
In diesem, aber das ist elementar in diesem Land.
Deswegen würde ich auch gerne Herrn Grünewald fragen, welche Grünewald, Entschuldigung, es war schon wieder bei unserer Hörerin, die diese Diskussion mit angestoßen hat. Jetzt würde ich noch gerne Herrn Grünewald fragen, welche Themen man nicht ansprechen kann in Deutschland. Er hat ja diese Umfrage auch zitiert, will aber doch jetzt schnell die Gelegenheit nutzen, Frau Schröder noch zu Wort kommen lassen, zumindest kurz, die uns aus Niederbayern angerufen hat. Ich entschuldige mich, dass Sie so lange in der Leitung warten mussten angesichts dieser kontroversen Diskussion. Hoffe, Sie haben Verständnis und jetzt sind Sie aber dran.
Guten Tag in die Runde. Ich bin dran. Ich hoffe, ich werde verstanden.
Ja.
Also diese Diskussion hier, die verheddert sich wieder ganz schön.
Ich bin, die Gefahr besteht.
Ich bin eine arbeitslose Journalistin, jetzt 60 Jahre alt, und man wird zum Beispiel arbeitslos, weil der Arbeitgeber spart oder weil man zu alt ist. Das sind ganz andere Gründe als politische Einstellung. Und das, was ich jetzt hier höre, das ist so sympathisch. Ja, es geht immer gleich ans Eingemachte. Wenn einer seine Meinung sagt, muss er fürchten, dass er seinen Job verliert.
Also das ist Demokratie. Das ist unser Thema heute. Ja, also ob es so ist.
Ich wollte hier noch einen anderen Beitrag eigentlich dazu bringen, und zwar zu den neuen Medien. Also meine Beobachtung ist einfach, es gibt keine Kommunikation, also zum Beispiel im militärischen Bereich, wo sie Befehlsketten haben, da muss alles ganz schnell gehen. In der Computerwelt ist das eben auch so, und auch bei Smartphones, bei Instagram, Twitter und sie haben eine begrenzte Zeit, um sich zu äußern, und es wird auf Schlagworte reduziert, und das meiner Meinung nach kommt halt dieser populistischen Art, sich auszudrücken, sehr entgegen. Das ist auch was, sagen wir mal, eher männliches, würde ich mal sagen. Ja, Beziehungsaspekte, Gefühle und so weiter kommt nicht zu Wort. Und ein ganz wichtiger Aspekt, den auch eine Ihrer Kollegin gerade noch erwähnt hat, hier im Anrufgespräch, ist die Anonymität. Also es kann jeder seinen Sermon raushauen, ohne seinen Namen zu nennen.
Ja, Frau Schröder. Das sind wichtige,
könnte man da was ändern?
Ja, wichtige Punkte, die Sie ansprechen. Ich habe es mir mal aufgeschrieben, dass alles sehr schnell gehen muss, diese Anonymität auch. Ich glaube, darüber, dass alles sehr schnell geht und dass das zur Zuspitzung beiträgt, darüber hat Herr Grünewald auch geforscht. Damit beschäftigt er sich, wenn ich das recht sehe, in seinem Buch. Herr Grünewald, dennoch jetzt erstmal die Frage. Wir waren gerade mit Frau Steinbach und Herrn Polenz in dieser kleinen Auseinandersetzung bei dem Thema. Was kann man in Deutschland nicht sagen, wenn 2/3 der Menschen laut dieser Umfrage offenbar dieser Meinung sind?
Ja, das Paradoxe ist, man kann alles sagen. Das Meinungsspektrum ist so weit gefasst, wie wir es noch nie gehabt haben. Wir sind im Moment in einem Radikalisierungsprozess. Und diesem Radikalisierungsprozess fundieren sich die Positionen. Das führt aber dazu, dass egal welche Position man einnimmt, man die mitunter erschreckende oder beglückende Erfahrung macht, dass man sofort angegriffen, also man erntet einen Shitstorm und einen Beifallsturm. Das heißt, sag mal, die Mitte, die einen Streitrahmen bezogen hat, die ist weitgehend erodiert. Wir haben diese Positionen letztendlich jenseits der Mitte, und jeder spürt, dass was er sagt, im Grunde genommen nicht von anderen geteilt wird, sondern direkt wüst beschimpft oder frenetisch beklatscht wird. Und die Frage ist, wie kommen wir aus diesem Radikalisierungsprozess raus? Wie schaffen wir wieder einen Streitrahmen, der ermöglicht, dass man sich zuhört, dass man die Position des anderen versteht, dass man einen Perspektivwechsel vollzieht? Also ich wünsche mir letztendlich, dass wir relativ schnell aus dieser großen Koalition aussteigen, dass ein Herr Kühnert, sagen wir mal, die SPD führt, dass vielleicht ein Herr Merz die CDU führt, dann haben wir in der Mitte der Gesellschaft wieder polare, streitbare Gestalten, und dann habe ich die Hoffnung, dass der Streit quasi wieder in die Mitte zurückkehrt und die Menschen in der Lage sind, diese Positionen auch nachzuvollziehen.
Mhm. Ihr Wort in Gottes Ohren. Gelingt uns das zwischen Frau Steinbach und Herrn Polenz?
Wir haben da eine unterschiedliche Auffassung. Das ist gute Recht von Herrn Polenz und das ist auch mein gutes Recht, das ich mir nehme. Ich lasse mich da auch nicht verschrecken. Allerdings muss man schon eines sehen, das muss uns wirklich nachdenklich machen. Wenn nachdem diese Allensbach-Umfrage in der Welt war, dann titelt die FAZ immer mehr Tabuthemen. Cicero schrieb Landschaft voller Tabugebiete. Große Mehrheit der Deutschen beklagt Sprechverbote. Das heißt, in den Medien wird es letzten Endes auch gesehen. Nur, Herr Zagatta, sage ich auch, das ist auch natürlich der Deutschlandfunk davon betroffen, auch die Medien tragen eine Verantwortung dafür. Und ob sie immer dieser Verantwortung gerecht werden, da mache ich mal zwei große Fragezeichen dahinter. Die können das sicherlich auch gut beurteilen. Sie sitzen in ihren Redaktionskonferenzen, die besprechen das. Ich glaube, man muss alle Meinungen zur Geltung kommen lassen, damit diese Sorge der Menschen, man könne nicht alles sagen, damit das wieder aufgebrochen wird.
Also, dass wir da im Deutschlandfunk sehr bemüht sind, Frau Steinbach, das erleben Sie ja dadurch, dass wir Sie eingeladen haben. Dass Sie das heute
das ist sehr, aber reizend, dass Sie eine das, Partei nur einladen.
Da freue ich mich. Nein, es geht
ich komme auch immer gerne zu Ihnen.
Ja, es geht ja um dieses Thema auch. Das ist ja heute unser Thema. Was kann man nicht mehr sagen? Und Ihre Meinung ist uns da wichtig. Ich würde es auch so vielleicht noch verstärken, indem ich es an Herrn jetzt weitergebe an Herrn Polenz, Ihr Parteifreund Johannes Gerster, wenn ich da ein Buch noch recht in Erinnerung habe, der hat schon vor, ich glaube, 2 Jahren geschrieben, zur Flüchtlingskrise, da schreibt er so sinngemäß, jeder, der Fragen stellte oder sich kritisch äußerte, wurde in der Flüchtlingskrise als Rassist abgestempelt. Eine freie Diskussion wird zunehmend durch Tabus eingeschränkt und ein Teil der Meinungen wird nicht mehr zugelassen. Herr Polenz, sehen Sie diese Gefahr?
Ich halte diese Einschätzung von Herrn Gerster schlicht für nicht zutreffend. Wir haben in aller Breite und diskutieren nach wie vor in aller Breite über nahezu alle Facetten von Migration, Flucht und Zuwanderung in unserer Gesellschaft. Aber es ist im Internet in der Tat eine etwas besondere Situation, die Herr Grünwald angesprochen hat. Und vielleicht liegt das daran auch der Unterschied zu, ich sag mal, vor 10 oder 15 Jahren, dass der Streit, den es damals gab, der ist im öffentlichen Raum auch von Medien begleitet und vermittelt worden. Und die Medien haben in gewisser Weise auch eine von allen akzeptierte Schiedsrichterrolle eingenommen. Nicht, dass jeder gesagt hätte, so wie die FAZ das sieht, so ist es dann wahrscheinlich doch richtig. Die anderen sind sozusagen parteiisch. Aber in der Summe zwischen Taz, FAZ oder wie auch immer man das Spektrum in den Medien sieht. Und diese Rolle der Medien, vermittelnd, korrigierend, schiedsrichtermäßig richtigstellend, faktencheckend. Diese Rolle findet im Internet kaum statt. Und da sehe ich das Problem, dass sich die Diskussion im Internet doch ein ganzes Stück auch von den Diskussionen außerhalb unterscheidet, aber natürlich mit beeinflusst wird durch die Polarisierung, die wir teilweise im Netz eben haben. Aber auch zum Netz nochmal, damit jetzt die Menschen, die uns zuhören, nicht das Gefühl haben, oh Gott, da hält man sich lieber von fern, weil da wird nur geschimpft und gepöbelt. Das ist nicht der Fall. Es gibt sehr spannende Diskussionen im Internet. Ich bekomme viele Anregungen, um Artikel zu lesen, auf die ich sonst nie gekommen wäre. Und wer kommunikativ ist, wer sich gerne auch in Diskussionen einbringt, der sollte das auf Twitter und Facebook auch tun.
Also ich kann da Herrn Kollegen nur recht geben. Ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht im Internet, man kann durchaus auch die Schienen ein bisschen bewegen. Als ich ganz neu bei Facebook war, habe ich mich geweigert, alle Menschen zu duzen. Ich habe alle mit Sie angeredet, was natürlich einen riesigen Shitstorm beinhaltet hat im Anschluss daran. Aber inzwischen siezen mich fast alle, die mit mir kommunizieren im Internet. Das heißt, man kann also auch Markpunkte setzen und das Klima etwas selber auch beeinflussen. Ich glaube, das Internet ist ganz wesentlich heutzutage für diejenigen, die frustriert sind, sich im realen Leben kaum noch wagen, irgendwie ihre Meinung zu sagen. Das rechtfertigt allerdings nicht gravierende Rechtsverstöße und absurde Beleidigungen, wie ich es jetzt gerade wieder über den Herrn Maaßen gelesen habe, was über den da ausgegossen wurde. Jetzt kommt die ganze widerwärtige und menschenfeindliche Seele dieses dreckigen Nazi-Bastards Hans-Georg Maaßen zum Vorschein. Sowas rechtfertigt das alles nicht. Aber dass man da eine wirklich eine lebendige Debatte hat, davon profitiere ich auch. Und vor allen Dingen, ich komme da auch immer wieder in den Genuss, ausländische Medien zu lesen. Die NZZ oder die Basler Nachrichten oder andere Zeitungen. Und da liest man Meinungen, die man in Deutschland zum Teil nicht mehr zu hören kriegt.
Da geben Sie mir noch das Stichwort, für das wir jetzt keine Zeit mehr haben, es zu vertiefen, weil die Nachrichten wieder warten, ob wir in Deutschland da eine besonders gespaltene Gesellschaft sind mit dem Stichwort ausländische Medien oder ob sich das um uns herum in den USA und so nicht ganz ähnlich abspielt. Eine Frage, die ich vielleicht nach den Nachrichten dann gleich Herrn Grünewald stellen kann, mit Blick da auf seine Erfahrungen. Sie können uns, wenn Sie sich an dieser Diskussion heute zum Thema Beschimpfen, Bedrohen, Ausgrenzen, wie tief ist Deutschland gespalten, noch beteiligen wollen, noch anrufen, wenn Sie sich beeilen, wie immer dann unter der 00800 4464 4464. Wir gehen in die letzte halbe Stunde dieser Sendung zum Thema Beschimpfen, Bedrohen, Ausgrenzen. Wie tief ist Deutschland gespalten? Zwei Hörerstimmen wieder per Mail. Da schreibt uns Herr Nolders, man sollte Politikern verbieten, sich auf Facebook und Twitter etc. zu äußern, als Privatperson gerne, aber nicht im politischen Kontext. Sie haben die Debatte im Bundestag zu führen, das sollte reichen. Und eine Hörerin, die uns ihren Namen nicht nennt, schreibt, die Menschen sind wütend und werden immer wütender. Daraus resultieren Beleidigungen und Angriffe, die massiv unter die Gürtellinie gehen. Das erzeugt wieder Hass und Wut. Daraus resultieren dann ein paar Pünktchen, ein Kreislauf und eine Eskalationsspirale. Die Linke sollte erkennen, dass die Hand mit dem Zeigefinger als Dauerattitüde mit drei Fingern in die eigene Richtung zeigt. Stefan Grünewald vom Rheingold-Institut. Vor den Nachrichten sind wir auf das Thema gekommen, internationale Presse. Ich wollte Sie fragen, wie steht da Deutschland, was die Spaltung der Gesellschaft angeht, durch diese höchst kontroversen Meinungen? Wie stehen wir da im internationalen Vergleich? Da, wenn wir nach Frankreich schauen, es gibt die Gelbwesten, in Großbritannien haben wir den Brexit, der das Land gespalten hat mit Boris Johnson. Nicht oder ganz zu schweigen von den USA und Präsident Trump. Ist da Deutschland im Vergleich nicht eine relativ gefestigte Gesellschaft?
Nur relativ. Also im Vergleich zu Amerika sind wir gefestigt. Die Franzosen haben eine andere Protestkultur. Aber es gibt, glaube ich, Gemeinsamkeiten zwischen den Ländern. Wenn wir jetzt die Perspektive weitern, was hat zu dieser Radikalisierung geführt? Und ich glaube, ein erster Punkt ist, wir haben spätestens seit der Finanzkrise ein großes Wertschätzungsproblem. Damals hatten die Menschen das Gefühl, die Rendite zählt mehr als der menschliche Einsatz. Und auf einmal war ein Gefühl da, über Nacht kann all das, was mir lieb und teuer ist, wie in einem schwarzen Loch versinken. Dieses Wertschätzungsproblem wird ergänzt durch eine zunehmende Orientierungslosigkeit. Der innere Kompass ist weg. Wir haben im Grunde genommen nicht mehr so diese politischen Leitbilder. Keiner hat eine klare Vorstellung, wohin die Zukunft führt. Diese Orientierungslosigkeit führt dazu, dass auf einmal eine Sehnsucht nach einfachen, nach schnellen Lösungen da ist. Es soll alles möglichst radikal und klar geregelt werden. Trump ist so die Ikone der schnellen und brachialen Lösung. Diese Sehnsucht, am besten machen wir alles per Knopfdruck, wird jetzt durch die Digitalisierung gefördert. Wir haben alle ein Smartphone. Dieses Smartphone ist ein Zepter der Macht. Wir können im Handstreich sozusagen Transaktionen tätigen, Reisen buchen, Partner finden. Also Dinge, die früher kleinschrittig, die mühselig waren, die sollen jetzt auf Knopfdruck passieren. Und auf einmal ist der Wunsch da, alles im Leben, alles soll einfach und auf Knopfdruck gehen. Aber lassen Sie mich den Gedanken kurz. Das große Problem ist, Demokratie, so wie wir sie leben, so wie sie in der USA lange gelebt worden ist, ist kleinschrittig, ist mühsam, ist ungeheuer zeitaufwendig. Demokratie führt zu Kompromissen, findet selten zu klaren und einfachen Lösungen. Und die große Frage ist, überlassen wir uns jetzt dieser Radikalisierung oder haben wir den Mut, sagen wir mal, zur Kleinschrittigkeit?
Ja, aber Sie sagen jetzt, die Finanzkrise hätte das alles ausgelöst oder hätte zu dieser Polarisierung geführt. Was ist falsch an dem Eindruck, die Flüchtlingskrise hat uns derart gespalten? Dieser Eindruck entsteht doch oft.
Ja, die Finanzkrise hat ein grundsätzliches Misstrauen gesät. Was bin ich als Mensch noch wert? Zählen, sagen wir mal, die Finanzströme und die Kapitalakkumulation nicht mehr als das einzelne Schicksal. Die Flüchtlingskrise hat Probleme, die im Land da waren, zugespitzt. Ich stimme Horst Seehofer nicht zu, der gesagt hat, das ist die Mutter aller Probleme. Wir hatten vorher schon ein Wertschätzungsproblem. Also viele Menschen haben das Gefühl, so wie sie leben, ne, weil sie immer noch Fleischberge auf den Grill hieven, weil sie immer noch Alkohol trinken, Zigaretten rauchen, Diesel fahren, Unterschichts-TV gucken, sie werden diskreditiert von Teilen der Gesellschaft. Und andere, die bei der Flüchtlingskrise im Grunde genommen den Willkommensbahnhof bereitet haben, fühlten sich auf einmal auch diskreditiert von einem anderen Teil der Gesellschaft, der die Tür verschließen wollte. Das heißt, die Flüchtlingskrise hat Wertschätzungsprobleme innerhalb der Gesellschaft rasant verstärkt. Auf einmal spaltete sich die Nation in Willkommensbefürworter und Untergangsapologeten.
Ist das auch, das will ich Frau Steinbach und Herrn Polenz fragen, ist das auch, was Sie auseinandergebracht hat? Sie waren ja ganz lange im Bundestag Fraktionskollegen, Parteifreunde. Was hat Sie dann auseinandergebracht? Vielleicht Frau Steinbach, wenn Sie uns das zuerst sagen.
Also es ist natürlich.
Sie hatten doch wahrscheinlich ein gutes Verhältnis zu Herrn Polenz.
Ja, wir hatten relativ wenig miteinander zu tun. Herr Polenz war primär Außenpolitiker. Uns berührte natürlich, weil Menschenrechtspolitik natürlich auch in Teilen oder in weiten Teilen sogar Außenpolitik ist. Aber da hatten wir keinerlei Kontroversen, das muss ich auch hinzufügen. Also ich glaube, der erste Knackpunkt war schon mal das Abschalten der Atomkraftwerke aufgrund des Tsunamis Fukushima. Das hat zunächst einmal innerhalb unserer Fraktion wahnsinnig irritiert, weil wir sagten, wir haben gerade ein halbes Jahr vorher haben wir ein Ausstiegsgesetz gemacht für die Atomkraftwerke in einem abgestuften Verfahren, das also aber moderat war, das sehr gut erträglich war. Der nächste Punkt, und das war ja auch der Gründungsfaktor für die AfD, das war die Finanzkrise, die also wirklich auch erschüttert hat. Das war
der Beginn dann.
Die AfD ist nicht in der Flüchtlingskrise entstanden, sie ist während der Finanzkrise entstanden. Und die Flüchtlingskrise kam dann noch obendrauf.
Mit ganz anderem Führungspersonal damals noch. Ne?
Ja, anderes Führungspersonal, aber das hat sich entwickelt. Und bei all diesen Dingen sind wir heute auch noch nicht am Ende. Wie das mit den Banken weitergeht, mit den maroden Ländern, die in Schulden ertrinken, das werden wir erst noch sehen. Aber das Vertrauen in die Politik ist in diesen Bereichen drastisch geschrumpfen, weil auch keiner wirklich packen kann, wie geht das weiter. Mhm. Und dass wir in der Flüchtlingskrise natürlich, wenn Sie sich den afrikanischen Kontinent anschauen und wissen, dass da ganz China, ganz Indien, die Vereinigten Staaten drauf Platz haben, unser kleines Deutschland ohnehin, dass wir als Europäische Union die Probleme nicht lösen können, auch nicht durch Aufnahme von Flüchtlingen. Jeder, der klaren Verstand hat, kann das erkennen. Und das muss man erkennen. Man muss sagen, wir müssen mit der Afrikanischen Union verhandeln und sagen, ihr müsst euch um eure Menschen kümmern. Wir helfen gerne, aber wir können es bei uns nicht lösen. Da kamen drei Punkte zusammen.
Ja, Frau Steinbach, das hat sich addiert,
wie jetzt eine Schichttorte.
In unserer kurzen Sendezeit zu ausführlich werden. Herr Polenz, wo haben Sie sich von Frau Steinbach entfernt oder die sich von Ihnen aus Ihrer Sicht, also wo kommt diese Entfremdung her?
Ja, ich glaube, das hängt mit dem Begriff, den Herr Grünwald auch angesprochen hat, der Wertschätzung zusammen. Ich glaube, dass es für Politik, überhaupt für das Miteinander in unserer Gesellschaft ganz entscheidend ist, dass wir zum Ausdruck bringen, dass wir andere Menschen achten, dass wir sie wertschätzen, dass wir Respekt vor ihnen haben. Und deshalb ist die Frage, wie reden wir über andere Menschen, für mich auch eine ganz zentrale. Gleichzeitig aber auch die Frage, wie gehen wir mit denen um, die andere Menschen diskriminieren. Und in der Tat hat es eine Entzweiung darüber gegeben, wie von der AfD über Flüchtlinge, über Menschen in Not von Anfang an geredet worden ist und bis heute geredet wird. Das erzeugt eine Stimmung, wie man aus hilfsbedürftigen Menschen auf einmal eine Bedrohung machen möchte, obwohl wir ja sehen, auch dank des großen Engagements von immer noch 10% der deutschen Bevölkerung, dass es mit der Aufnahme der Flüchtlinge in Deutschland vergleichsweise gut klappt. Natürlich gibt es Probleme, aber man kann die lösen. Die Frage ist immer, wie schaue ich auf die Probleme? Und Seehofer-Spruch mit der Mutter aller Probleme war natürlich falsch, Herr Grünwald, da haben Sie recht. Aber die AfD macht das heute nach wie vor zum Dreh- und Angelpunkt ihrer Politik. Wohnungsmarkt, Bildungsprobleme, soziale Probleme, an allem sind die Flüchtlinge schuld. Und wenn es um Straftaten geht, dann waren es vor allen Dingen auch Ausländer. Das ist das, was unsere Gesellschaft spaltet. Das ist das Thema, über was wir heute hier reden.
Nein, bevor Frau Steinbach, bevor Sie da jetzt natürlich widersprechen, ist mir vollkommen klar. Dann doch, Herr Grünewald ist auch angesprochen. Herr Grünewald, an Sie die Frage, wie sehen Sie das? Vergiftet die AfD das Klima?
Also wir sind, glaube ich, im Moment in einem Teufelskreis der Radikalisierung, wo die AfD fleißig mitmischt. Also für mich als Psychologe ein erschütterndes Erlebnis war, wir haben vor der Wahl 2014 eine Gruppendiskussion gemacht. Das war weit vor der Flüchtlingskrise. Und dann sagten gutbürgerliche Menschen, ja, wenn das mit den Flüchtlingen so weitergeht, dann müssen wir in Deutschland den Ofen wieder anwerfen. Das war für mich ein Tabubruch, zeigte aber, was da quasi gärt in der Bevölkerung. Ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass als die Flüchtlingskrise dann quasi 2015 ganz manifest wurde, dass die öffentlich-rechtlichen Medien bevorzugt im Grunde genommen dann auch Familien oder kleine Kinder gezeigt haben, um dieses schon damals vorhandene Ressentiment nicht weiter zu schüren. Das führte dann wieder in diesem Teufelskreis zu dem Ressentiments. Das ist eine Lügenpresse, die verzerren diese Wirklichkeit. Und mittlerweile ist ein großes Problem, dass es nicht mehr das Vertrauen in, sagen wir mal, die Medien gibt, die diesen Streitrahmen begründen können.
Frau Steinbach, Sie werden jetzt, aber die Diskussion haben wir häufig geführt über die Rolle der AfD. Sie werden da heftig widersprechen zu dem, was Herr Polenz gesagt hat. Ich will es mal so zuspitzen, wenn Sie mir die Frage erlauben.
Bitte, bitte.
Im Umfeld der AfD, Sie haben es ja bei Ihren Followern erlebt, die Unmögliches auch auf Ihrem Twitter-Account dann posten, im Fall Lübcke. Im Umfeld der AfD gibt es ja diese Neonazis, diese Rechtsextremen, man marschiert da gemeinsam bei Demonstrationen. Jetzt mal Hand aufs Herz, haben Sie da nicht auch manchmal ein ganz, ganz schlechtes Bauchgefühl?
Also ich bin jetzt als Parteilose, aber natürlich häufig im Kontakt mit AfD.
Sie sind ja da bei der AfD-nahen Stiftung auch Vorsitzende.
So ist es. Ich bin also noch keinem Nazi begegnet und die AfD hat anders als die CDU ja einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Es darf niemand aufgenommen werden, der zuvor in der NPD gewesen ist oder in der identitären Bewegung. Ich wollte auf Herrn Polenz aber noch mal eingehen, weil er die Flüchtlingskrise angesprochen hat. Wir waren ja seinerzeit, ich war Mitglied des Innenausschusses, als diese Massenzuwanderung begann. Wir waren uns alle einig in der CDU, CSU, im Innenausschuss, dass das so nicht weitergehen kann. Alle waren wir uns so einig. Das hat sich inzwischen, haben sich andere arrangiert. Aber Sie sagten jetzt, man muss armen Bedürftigen helfen. Aber Herr Polenz, Sie wissen doch auch, die wirklich Armen, die kommen ja nicht. Es kommen die, die Schleppergelder zusammengesucht haben mit ihren Familien. Die Familien haben rundherum Geld bei den Freunden und Bekannten gesammelt und dann wird einer der Kräftigste auf den Weg geschickt. Es sind nicht die wirklich Armen, die haben überhaupt keine Chance. Und deshalb muss der Ansatz völlig anders sein. Ich habe da eine ganz genaue Vorstellung, wie die Afrika-Politik eigentlich sein müsste.
Frau Steinbach, die wälzen wir aber jetzt. Weil über Flüchtlingspolitik haben wir so oft in Kontrovers diskutiert. Herr Polenz, um das vielleicht zu Ende zu führen. Jetzt einen Satz noch dazu, dann kommen wir wieder auf unser ursprüngliches Thema zurück, die Streitkultur und wie wir die vielleicht auch verbessern könnten. Aber sagen Sie noch einen Satz dazu. Und,
ja, ich glaube, die Fehler sind in den Jahren 2011, 2012, 2013 gemacht worden, wo auch Deutschland sich gegen eine Europäisierung der Asyl- und Flüchtlingspolitik gewehrt hat, nach dem Motto, es gilt doch Dublin und wir sind ein sicherer Drittstaat. Das ist eigentlich nur ein Problem von Italien und Griechenland. Auch als schon längst absehbar war, dass der Bürgerkrieg in Syrien und das Vorgehen des Assad-Regimes immer größere Flüchtlingsströme produzieren würde. Und dass Europa eben auch anders helfen musste, als es damals geholfen hat, nämlich nur in Jordanien und in den Ländern vor Ort. Also die Fehler waren vorher, das ist auch eingeräumt worden. Dann hat man die Notlage 2015. Inzwischen geht man auch mit den dabei aufgetretenen Problemen, glaube ich, ganz gut und konstruktiv um. Es hat sich vieles verändert seitdem. Die Zahlen sind zurückgegangen. Und mit einer vernünftigen Afrikapolitik werden wir weiter daran arbeiten können, dass wir das Migrationsproblem, was ein ganz großes Problem im 21. Jahrhundert ist, so steuern, dass menschliches Elend möglichst vermieden wird.
Also die Flüchtlingspolitik, wenn wir auch in dieser Sendung heute die unterschiedlichen Meinungen dieses Problem werden wir nicht lösen können. Zu unserem ursprünglichen Thema: Beschimpfen, bedrohen, ausgrenzen. Wie tief ist Deutschland gespalten? Da haben wir schon über die Zuspitzungen geredet, die Internet, die das Handy erzeugt. Es hat Versuche gegeben, gerade was da in der letzten Zeit an Beleidigungen abgegangen ist. Da gibt es auch strittige Gerichtsurteile. Es hat aus den Reihen der Union vor allem Forderungen gegeben. Man müsse da eingreifen. Also im Fall Riso hat da Frau Kramp-Karrenbauer die Frage aufgeworfen, müsste man nicht auch im Internet da Regeln aufstellen, durchsetzen. Nach dem Mord an Walter Lübcke hat der CDU-Politiker Tauber sogar gefragt, müsse man nicht Frau Steinbach die Meinungsfreiheit einschränken mit entsprechenden Regelungen. Herr Grüne, was lässt sich sowas machen?
Also ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Es wird ja schon seit vielen Jahren über die Netiquette, also die Etikette im Netz gesprochen. Ich glaube, wir brauchen auch im Netz Spielregeln. Es ist wichtig, dass die großen Plattformen auch aufgefordert werden, Schmähungen zu ahnen, Hassdinge rauszunehmen. Also wo keine Sanktion ist, da hat die Radikalisierung natürlich Narrenfreiheit. Aber ich glaube, wir können es nicht abschieben an die Plattformen. Da ist jeder Einzelne gefragt. Und ich glaube, das wird in dieser Diskussion auch wieder deutlich. Wenn wir nicht genau hingucken, wenn wir nicht genau zuhören, dann neigen wir zu Pauschalisierung. Und dann ist man direkt in einer Schublade und da haben viele das Gefühl, in dieser Schublade, da gehöre ich doch gar nicht rein. Also was immer wieder passiert, beide oder alle Lager, und es gibt ja ganz, ganz vielfältige, reagieren nur noch auf ein bestimmtes Wort, was als Signalwort fungiert und man erfasst gar nicht mehr den Kontext, in dem dieses Wort gefallen ist. Und wir sind ja als Demokratie, mustergültig, also wir unterscheiden manchmal sehr geflissentlich zwischen Islam und Islamismus, aber zwischen AfD und Nazi wird häufig nicht so getrennt. Und es gibt halt Gartenzwerge und es gibt Giftzwerge. Und wir müssen gucken, wer was ist und raus aus diesen Pauschalisierungen.
Frau Steinbach, Herr Polenz, mit ein, zwei Sätzen lässt sich das sagen. Muss das Internet, müssen Social Media, müssen die Medien da, muss das noch strikter gehandhabt werden?
Also ich glaube, es wäre schon viel geholfen, wenn unsere Gerichte tatsächlich auch mal dann Urteile sprechen würden, wenn Beleidigungen ausgesprochen werden, wenn angezeigt wird und dann nicht sagen, wir stellen das ein. Oder wenn es betrifft nicht nur das Internet, es betrifft das reale Leben ja ganz genauso. Und ich glaube, auf der anderen Seite ist man inzwischen viel zu empfindlich geworden. Also ich kann mich noch lebhaft erinnern, als Alexander Gauland sagte, wir müssen die Regierung jagen. Ja, seit Jahrzehnten ist es ein gängiger Spruch von Politikern gegenüber der Regierung, von Oppositionspolitikern. Gar nichts Neues. Selbst der Herr Palmer hat es gebraucht, Grüner seine Art. Also man muss sehen, auf der einen Seite, das, was sich im alltäglichen politischen Leben auch unter Franz Josef Strauß.
Jetzt sind wir alles viel mehr als zwei Sätzen, Frau Steinbach. Herr Polenz, regulieren. Also
Herr Gauland hat auch noch gesagt, jetzt holen wir uns unser Land zurück. Und das ist
das ist doch seine politische Aussage.
Ich weiß, dass das seine politische Aussage ist.
Herr Polenz, trotzdem die Frage. Wir waren beim Thema regulieren. Ja, muss man das Internet regulieren?
Das Internet ist reguliert.
Weiter regulieren.
Es wäre wichtig, dass das im Internet auch durchgesetzt wird, was in der analogen Welt gilt. Und da ist es zum Beispiel bei Beleidigungen so, dass die in der analogen Welt viel häufiger angezeigt werden, weil es leichter ist, das zu machen. Im Internet ist das nach wie vor ziemlich schwierig. Und dass man das dann auch vor Gericht bringen kann, wobei die Rechtsprechung in Deutschland, und das halte ich im Prinzip für richtig, im Zweifel für Meinungsfreiheit ausgerichtet ist und wir müssen auch ein bestimmtes Spannungsfeld auch an Polemik aushalten. Aber natürlich, es gibt eine gefestigte Rechtsprechung, was ist eine Beleidigung und was kostet das, kann man ja bei jeder Verkehrskontrolle testen. Die muss dann eben auch im Internet, also wenn da was im Internet passiert, muss das dann eben auch so sanktionsmöglich sein. Und da, glaube ich, kann man noch was dran tun.
Jetzt haben wir das Stichwort Beleidigungen, haben auch das Stichwort Gauland, den AfD-Politiker, der da ja besonders als umstritten gilt. Der hat gesagt, Frau Steinbach, kürzlich in einem Interview, wo er so ein bisschen Bilanz gezogen hat, vielleicht auch mit Rückblick auf dieses Jahr, dass seine halbe Familie, dass er die verloren habe, dass die nicht mehr mit ihm rede. Wie ist das bei Ihnen? Haben Sie noch jemanden, der mit Ihnen Weihnachten feiert?
wir feiern miteinander. Wir sind nicht immer alle einer Meinung. Also ich habe 3 jüngere Geschwister. Eine Schwester von mir ist deutlich anderer Meinung. Aber wir vertragen uns prächtig und tolerieren die Meinung des jeweils anderen. Und so sollte es im alltäglichen Leben auch sein.
Ist das in Ihrem Umfeld so? Wenn Sie da keinen, sehen Sie sich da nicht Beschimpfungen ausgesetzt?
In der Familie? Nein.
Bei den Nachbarn? In Ihrem Umfeld? Im Bekanntenkreis hat da niemand den Kontakt abgebrochen?
Nein, ich habe noch alte Freunde aus der CDU. Wir treffen uns auch jetzt, also auch aus dem Bereich der Werteunion noch jede Menge Freunde. Aber jetzt muss ich noch mal sagen zu Alexander Gauland, den ich ja seit 1977 kenne, da war Leiter des OB-Büros in Frankfurt. Das ist der liberalste Mensch, den ich überhaupt kennengelernt habe. Er galt damals als links innerhalb unserer CDU
damals.
In Frankfurt. Ja, aber er hat seine Position gar nicht verändert. Nur wenn er heute einen Satz sagt, den er damals gesagt hat, dann wird er heute beschimpft dafür.
Also das wäre wieder ein Thema, der liberalste Mensch, den Sie kennen. Das wäre wieder ein Thema für eine ganze Sendung.
Machen wir mal gerne. Herr
Grüne, weil Sie, wenn ich das recht sehe, Sie twittern nicht, oder? Sie twittern auch. Hat das einen Grund?
Also ich hatte überlegt, es anzufangen. Also ich bin auf LinkedIn, ich bin auf Facebook, aber bisher freue ich mich, Bücher zu schreiben, Kolumnen zu schreiben, ab und zu im Radio aufzutreten. Ich glaube, wichtig ist...
Wollen Sie diesen Beleidigungen aus dem Weg gehen oder warum verzichten Sie da auf Twitter?
Also das ist im Moment, ich habe 4 Kinder, so ein Problem der Zeitökonomie. Ich bin nicht, sagen wir mal, der Knöpfchendrücker, sondern ich überlege mir immer ein paar Wochen eine Sache und dann schreibe ich wieder was oder bereite mich auf eine Radiosendung vor. Also ich glaube, das ist einfach eine Mentalitätssache. Dennoch denke ich, ist es sinnvoll, hier und da zu twittern, wenn das unterfüttert ist mit einem weiteren Kontext, auf den man natürlich auch verlinken oder verweisen kann.
Herr Polenz, Sie haben Kinder, Sie haben Enkel, Sie nehmen sich aber trotzdem so viel Zeit für Twitter. Andere Medien, bekommen Sie da keinen Ärger mit Ihrer Familie?
Doch, gelegentlich wird schon mal gesagt, Opa, warum sitzt du schon wieder mit dem iPad in der Ecke? Und ich lege es dann auch weg, weil ich in der Tat relativ viel Zeit auch mit sozialen Medien in Diskussionen verbringe. Allerdings habe ich mich vor einigen Wochen sehr gefreut, als eine unserer Töchter mir gesagt hat, also Papa, eigentlich müsste ich mich ja auch mehr sozusagen für unseren Staat, für unsere Demokratie engagieren, auch im Netz. Aber dann habe ich gedacht, ich habe jetzt so wenig Zeit, ich habe so viel zu arbeiten und die kleinen Kinder, du machst das ja für uns alle. Und dieser Einsatz, das, was mich treibt, ist ja auch ein bisschen Thema dieser Sendung gewesen. Gegen Hass, gegen Ausgrenzung, gegen Politik auf dem Rücken von Minderheiten, weil man da natürlich leicht Mehrheiten mit ihren Vorurteilen abholen kann. Das ist das, was mich umtreibt und deshalb engagiere ich mich und deshalb finde ich das auch nach wie vor nützlich und bekomme ja auch gelegentlich sehr liebe Antworten, meist dann als persönliche Nachricht, die mich bitten, da nur in jedem Falle weiterzumachen.
Wenn man realistisch ist, an all dem, also Sie sehen das als positiv, wir haben auch das Positive da herausgehoben, haben uns das jetzt begründet, wenn man realistisch ist, es geht ja doch einher mit vielen Beleidigungen, Beschimpfungen. Herr Grünewald, lässt sich da, wenn Sie auch optimistisch vorausblicken, Sie blicken ja da auf Deutschland als Gesellschaft, auf die aufgewühlte Gesellschaft, lässt sich das irgendwie ändern? Wird sich das zum Besseren wenden? Ändert sich das nochmal? Wie sehen Sie das?
Also wir sind im Moment, sagen wir, an einer Wegscheidung. Der eine Ausweg ist, wir radikalisieren uns immer weiter. Wir sind nicht mehr im Gespräch. Wir sind in einer Wutspirale, die irgendwann auch gewalttätig wird. Oder wir haben den Mut, wieder klare Positionen zu beziehen. Also ich plädiere für die Streitbarkeit, aber Streitkultur heißt nicht nur, dass man den Mut hat, eine klare Position aufzumachen, sondern dass man bereit ist, einen Dialog auf Augenhöhe zu führen. Dass man bereit ist, im Grunde genommen in endlosen Gesprächen einen gemeinsamen Kompromiss auszubaldovern. Ja. Wir hatten eben über den Geist der Weihnacht gesprochen. Weihnacht ist natürlich einerseits das Fest, wo wir einen ungeheuren Harmoniezwang, eine Harmonieseligkeit erleben. Aber jeder kennt dieses Moment, dass diese Harmonie irgendwann in Streit und in Krach umschlägt. Und früher war das Weihnachtsfest, das kenne ich noch aus meiner Familie, da wurden politisch, haben sich die verschiedenen Verwandten die Köpfe eingeschlagen. Aber sie haben hinterher im Grunde genommen wieder zusammengefeiert und angestoßen.
Ja, ich glaube, sowas
brauchen wir wieder im Grunde genommen. Den Mut zu streiten, aber streiten nicht als Spaltung, sondern als Befriedungsinstrument. Ja. Und gleichzeitig, vielleicht nochmal um die Position von Herrn Habeck, lassen Sie mich kurz den
Gesetz noch
unterstützen. Weihnachten ist auch das Fest der zugigen Stelle, wo Kinder sind. Und zumindest über Weihnachten sollte man mal nachdenken, wo Kinder in
Herr
Not
Polenz,
ist, was man da
macht. Sie wollten noch schnell was sagen.
Ich wollte eins sagen.
Ganz kurz,
das ist mir ganz wichtig.
Ja, ganz kurz.
Wir radikalisieren uns nicht. Wir haben eine Partei, die den Diskurs immer weiter radikalisiert und dagegen muss man vorgehen.
Herr Polenz, jetzt eröffnen wir die Debatte nicht neu. Frau Steinbach, wir halten die unterschiedlichen Positionen fest. Sie haben es jetzt auch noch mal gesagt. Die Sendung macht ihrem Namen wieder alle Ehre. Kontrovers war das heute zum Thema Beschimpfen, Bedrohen, Ausgrenzen. Wie tief ist Deutschland gespalten? Da haben wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle heute auch ein gutes Beispiel in Anführungszeichen dafür geliefert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Diskussionsrunde heute am Tag vor Heiligabend bei Stefan Grünewald, dem Geschäftsführer des Markt- und Meinungsforschungsinstitutes Rheingold, bei Ruprecht Polenz, dem ehemaligen CDU-Generalsekretär, und bei Erika Steinbach, der Vorsitzenden der AfD-nahen Desiderius Erasmus Stiftung. Ihnen allen Dankeschön, dass Sie dabei waren. Schönes Weihnachtsfest und im Sinne dieser Sendung entspannte Tage.